Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform bei Radio Free FM. Heute Nachmittag auf der 102,6. Wie immer, ihr wisst schon, am Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz gibt's die Plattform. Immer mit Gästen, immer mit einem neuen spannenden Thema. Mein Name ist Michael Trost und meine Gäste heute kommen vom Psychosozialen Zentrum für traumatisierte Geflüchtete aus Neu-Ulm. Und bei mir im Studio sitzen zwei, ja, dort Tätige oder wahrscheinlich auch, ja, Mitverantwortliche für dieses Zentrum. Das sind zum einen die Simone Lehner. Simone, ganz herzlich willkommen.
Guten Tag.
Und zum anderen die Katharina Schleifer. Katharina Inso, herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Es freut mich, dass ihr da seid und ich glaube, vielleicht das mal vorweg, wir haben gerade Baustelle hier vor. Ich vermute fast, man hört uns heute ein bisschen mit Lärm im Hintergrund, da ist gerade wirklich außen ein bisschen was, ja, wie es ausschaut, wird irgendein Boden aufgerissen. Ich hoffe, wir sind trotzdem einigermaßen zu verstehen. Schön, also das mal kurz vorweg. Wir sprechen heute über eure Aktivität, über eure Instanz, sie heißt Psychosoziales Zentrum für traumatisierte Geflüchtete. Ist das jetzt eigentlich ein Verein oder ist das eine Initiative oder irgendwie eine städtische Institution? Wie ist das überhaupt?
Ja, also es ist so, dass wir, es einen Verein dahinter gibt, ja. Der nennt sich eben Psychosoziales Zentrum für traumatisierte Geflüchtete. Und aus dem Verein heraus hat sich das Zentrum dann gegründet. Wir haben einen Träger gefunden seitens des Vereins und sind im diakonischen Werk angegliedert. Und ja, so gibt es dann Überlappungen, dass zum Teil Vereinsmitglieder auch in der praktischen Arbeit mit tätig sind, aber wir eben auch noch Mitglieder haben, die uns unterstützen, die jetzt nicht im Praktischen sind, aber im Hintergrund auch ehrenamtlich mitarbeiten. Mhm. Genau.
Ja, natürlich wollen wir über euch ein bisschen was in Erfahrung bringen, bevor wir dann ins Thema einsteigen und ein bisschen über eure Tätigkeit, Arbeit und erfahren. Wir machen immer eine kurze Vorstellrunde. Ja, wer möchte denn anfangen? Einfach so in Kürze, dass ihr dann hören, ein bisschen was zu euch erzählt, wie was wo, vielleicht auch welche Ausbildung, wie lange schon dabei und alles, was ihr denkt, was die Hörer sofort vielleicht interessieren könnte. Wer mag anfangen? Simone?
Ja, gerne. Genau, ich bin die Simone Lehner, ich bin Sozialpädagogin und mache auch noch eine Ausbildung zur systemischen Familientherapeutin. Ich bin im PSZ mit dabei seit letztes Jahr im April und mittlerweile auch ein bisschen mit Leitungsaufgaben betraut. Und davor habe ich eben auch schon in dem psychosozialen Zentrum gearbeitet. Das heißt, ich kenne die Arbeit auch schon von davor. Aktuell bin ich im psychosozialen Zentrum in der psychosozialen Beratung tätig. Also wir haben uns das so ein bisschen aufgesplittet, aber darüber können wir nachher ja vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr sagen.
Mhm. Ja, das heißt, das zu machen, hast du dann irgendwie mal im Sozialbereich irgendwas studiert, gelernt oder was muss man da mitbringen, um in diesem Arbeitsgebiet dann tätig zu sein?
Ja, also ich habe soziale Arbeit studiert.
Okay.
Genau. Mhm. Und mache jetzt noch eine therapeutische Zusatzausbildung. Das ist ganz empfehlenswert, wenn man in dem Bereich tätig sein möchte, dass man eben eine Grundausbildung hat in Psychologie oder Sozialpädagogik, aber dann darüber hinaus eben im traumapädagogischen, traumatherapeutischen Bereich oder auch in einer anderen therapeutischen Schule sich zusätzlich ausbilden lässt, weil es einfach für die Arbeit sehr hilfreich ist. Auch sein kann.
Also gibt es da auf jeden Fall auch sehr breitbandig Qualifikationen und da tiefergehende, weitergehende, gerade in Richtung Trauma, dass man dann eben mit den Dingen auch, ja, umgehen kann, mit den wahrscheinlich nicht immer ganz einfachen Problemen und Themen, die auf einen dazukommen. Ja, Katharina.
Ja, genau, ich bin Katharina Schleife, ich bin Psychologin und systemische Therapeutin und genau, arbeite jetzt seit einem Monat im PSZ in Neu-Ulm. Mhm. Und zuvor hatte ich 1,5 Jahre Elternzeit, da ich Zwillinge bekommen habe und konnte davor aber eben auch Erfahrungen sammeln in einem anderen psychosozialen Zentrum für Geflüchtete. Genauso, bringe ich da auch entsprechende Erfahrungen mit und ist mir wirklich auch ein großes Anliegen, mit Geflüchteten zu arbeiten. Die Arbeit macht mir extrem viel Spaß. Meine allererste Arbeitsstelle war in der Jugendhilfe auch mit unbegleiteten Minderjährigen.
Ja.
Und genau da habe ich einfach diese Freude entdeckt und bin jetzt ganz happy, dass ich das so weiterverfolgen konnte, auch jetzt an verschiedenen Arbeitsstellen und da jetzt auch eben stärker im Therapeutischen arbeiten kann.
Ja, ihr sitzt in Neu-Ulm, das heißt ja. Das Psychosoziale oder kurz PATZ, ich glaube man sagt immer PATZ, habe ich irgendwo gelesen, oder?
PSZ.
PSZ, nicht PSZ. PATZ, PSZ, ja. PSZ, muss ich mir kurz hier ausschreiben, das muss nicht immer ganz lang ausspielen. Also das Psychosoziale Zentrum für traumatisierte Geflüchtete, kurz PSZ, dann haben wir es einfach hier in dem Rahmen einfach so bezeichnen. Ihr sitzt ja in Neu-Ulm, ne? Also das ist dann die Institution auf der Neu-Ulmer Seite. Mhm. Ist es jetzt vom Einzugsbereich, von der Wirkung dann stark auf die bayerische Neu-Ulmer Seite fokussiert? Also zum Beispiel, dass dann überwiegend Klientel oder Geflüchtete oder eben Menschen, die in irgendeiner Form in Bayern in Unterkünften oder einfach angesiedelt sind, kommen, oder können auch Menschen, die jetzt aus dem Alt-Donau-Kreis kommen, aus Ulm kommen, über die Donau rüber, oder ist das auf der baden-württembergischen Seite quasi andere Anlaufstelle? Wie ist jetzt das in Bezug auf Bayern, Baden-Württemberg, Ulm, Neu-Ulm, wie ist das denn von der Handhabe, von der Zuständigkeit, sage ich mal?
Ja, genau. Also das ist, wie du schon am Anfang gesagt hast, so dass wir uns das tatsächlich aufteilen. Es gibt ja in Ulm das Behandlungszentrum für Folteropfer in Ulm,
ja.
Die machen das Gleiche wie wir. Die sind ein bisschen größer und die gibt's natürlich auch schon wesentlich länger. Wir haben uns in Neu-Ulm gegründet, eben auch mit dem Anliegen, Geflüchtete mit Wohnsitz in Neu-Ulm zu unterstützen, weil wir gemerkt haben, da fehlt was. Mhm. Also es ist so, dass es in Baden-Württemberg 9 psychosoziale Zentren gibt und in Bayern ausschließlich 3. mit uns. Also das muss man sich mal überlegen. Das heißt, da gibt's weniger als die Hälfte an Unterstützung für traumatisierte Geflüchtete in Bayern. Das hängt auch mit der Finanzierungsstruktur zusammen. Mhm. Das ist nochmal ein Grund, warum wir Geflüchtete aus Bayern unterstützen, weil wir eben mit unserer Förderung das so organisieren können, dass wir für diese Personen auch Geld zur Verfügung haben. Ein Zentrum, das zum Beispiel jetzt in Baden-Württemberg sitzt und viel Förderung von der Landesregierung und zum Beispiel auch von der Stadt bekommt, hat da einfach weniger die Möglichkeiten, auch eine Rechtfertigung zu haben, auch Geflüchtete aus Bayern zu versorgen. Und da ergänzen wir uns ganz gut. Also wir überweisen zum Beispiel auch Geflüchtete, die bei uns anfragen und aber den Wohnsitz in Baden-Württemberg haben, an das BFU. Und genauso macht es das BFU auch. Und so schauen wir eben, dass wir ja eine breite Fläche eben auch abdecken können.
Ja, das heißt, wenn die zu euch kommen, dann kontaktiert ihr auf der Ulmer Seite zum Beispiel Manfred Markowitzki als den Verantwortlichen des BFU und sagt, hier kommt jemand, und dann kann derjenige dort ja einfach einen Kontakt aufnehmen, einen Termin bekommen, und dann ist also dafür gesorgt, dass der in jedem Fall auch einen Ansprechpartner oder eine Betreuung bekommt. Okay.
Richtig, ja. Mhm.
Ja, schön. Also in Bayern, sagtest du gerade, gibt es nur 3 solche Zentren. Jetzt bin ich verwundert. Bayern wird ja von allen Seiten immer so als das Musterland für alle Fälle und für alle Themen irgendwo gesehen oder auch, wie soll ich sagen, von der Politik dargestellt. Ist das dann auch vielleicht, Finanzierung ist dort schwierig, also oder eher nicht so gewollt? Oder ich meine, das ist verwunderlich. Ich denke, auch in Bayern sind ja zumindest, was die Anzahl der geflüchteten Menschen angeht, nicht weniger oder mindestens genauso viel oder gar mehr. Ich bin nicht ganz sicher. Wie ist die Situation, wo sind denn mehr oder überhaupt wie viele geflüchtete Menschen aktuell?
Also das ist eine gute Frage. Es gibt einen bundesweiten Schlüssel, der die Verteilung der Geflüchteten organisiert.
Das ist der Königsteiner Schlüssel.
Richtig, genau, das ist der Königsteiner Schlüssel.
Ja.
Und der ist dafür verantwortlich, zu gucken, dass eine faire Verteilung auf die Bundesländer stattfindet. Das heißt, Bayern ist ein reiches, großes Bundesland. Wir kriegen schon auch viele zugewiesen. Und das Problem, warum es aber so wenige Zentren in Bayern gibt, ist einfach, weil wir zum Beispiel kriegen kein Geld von der Stadt Neu-Ulm und auch nicht vom Landkreis. Soweit ich weiß, ist das für Ulm nicht so. Also Ulm gibt sehr viel Geld aus.
Mhm.
Und da, also da haben wir zum Beispiel keine Finanzierung über die Kommune. Und was wir ja nur am Rande bekommen und auch nicht so recht, das ist sozusagen eine Landesfinanzierung. Also es gibt zwar die Flüchtlingssozialarbeit, die auch vom Land Bayern finanziert wird. Allerdings gibt es keinen extra Topf für die psychosozialen Zentren. Das heißt, vom Land bekommen wir auch kein Geld. Deshalb sind wir darauf angewiesen, vom Bundesministerium, vom Familienministerium in unserem Fall, Geld zu bekommen. Und das läuft aktuell auch noch. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Die Signale sind keine guten im Moment. Die Mittel werden immer weiter gekürzt. Ja. Und wir bekommen seit Anfang des Jahres eben auch sehr viel Geld von der EU, von einem Flüchtlings- und Migrationsfonds.
Mhm. Das heißt, ohne die würdet ihr wahrscheinlich schon jetzt ein bisschen Schwierigkeiten haben in der Finanzierung.
Riesige Schwierigkeiten.
Beziehungsweise hätten wir gar nicht starten können.
Mhm. Genau. Das ist ein Punkt, das muss man auch mal vielleicht irgendwann dann unterstreichen, dass das an der Stelle dann schon sehr, sehr problematisch ist, die Entwicklung. Und in Bezug auf alles das, was jetzt so auch mit Wahlen kommt, vielleicht dann auch zum Thema irgendwo oder zumindest auch irgendwie in die Debatte einzubringen. Also das auf jeden Fall, ihr seid in Neu-Ulm und Umkreis zuständig. Wo ist dann, weil ihr sagtet, das sind drei in Bayern, dann die nächste Institution, sprich, wie groß ist dann euer Einzugsradius, bis dann vielleicht irgendwo ein anderes Zentrum, ein zuständiges therapeutisches Zentrum dann zum Ansprechpartner wird? Also wo sind die verteilt? Und also ja, wie schon gesagt, wie weit ist dann euer Radius, dass ihr Menschen nach Ulm, Neu-Ulm bekommt?
Also es gibt noch ein Zentrum in München, Refugio München, die sind sehr groß. Mhm. Die haben auch jetzt ganz neu eine Außenstelle in Augsburg. Das ist für uns der nächste Ansprechpartner. Dann gibt es noch ein Zentrum in Nürnberg. Und genau, wir zu dritt halten die Stellung und versuchen, die Geflüchteten zu versorgen. Aber ja, wie du dir vielleicht auch vorstellen kannst, ist es einfach viel zu wenig. Also wir bekommen sehr viele Anfragen und wir können nur ein ganz kleinen Teil dieser Menschen mit Einzelpsychotherapie und psychosozialer Beratung versorgen. Mhm. Die Wartezeiten sind lang und das ist eben auch die Erfahrung der anderen Zentren.
Ja, das heißt, ihr habt auf jeden Fall nicht nur aus Neu-Umfeld, sondern bis von weiter wahrscheinlich einfach auch Interessenten, die dann zu euch reisen und dann lange Reisen, Anfahrten auf sich nehmen, um dann bei euch in die Therapie zu gelangen.
Genau, also es ist schon mal eine ganz schöne Hürde dann auch für einige der Klienten, die von weit weg kommen. Also was auch nochmal sehr deutlich macht, dass sie wirklich auch schon mal sehr viel investieren und da ein großer Wille ist, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen oder auch eine große Not da, weil dann eben das zum Teil einfach dann den ganzen Tag beansprucht, zu uns zu kommen und dann wieder nach Hause zu kommen.
Mhm. Ja. Ja. Räumlich gesehen, wo ist denn das Zentrum? Wo sitzt ihr denn? Wo findet man euch denn in Neu-Ulm?
Das ist in der Augsburger Straße 23 bis 25, relativ zentral im ehemaligen Sportzonengebäude, aktuell das Haus der Nachhaltigkeit. Sind wir bis 2026 und dann müssen wir schauen, bis dahin geht der Mietvertrag und dann soll das Haus auch abgerissen werden, genau.
Okay, ja, ich sehe schon. Also auf jeden Fall, ihr seid da jetzt erstmal gut untergebracht und könnt an der Stelle dann auch eure Arbeit so gestalten. Wie viele Menschen sind denn bei euch dann im Haus tätig? Also wie groß von der personellen Besetzung ist das Zentrum? Wie viele neben euch beiden sind denn da aktiv?
Also im Moment besteht unser Team aus einer Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, zwei Psychologinnen, die eine therapeutische Ausbildung haben, zwei Sozialpädagoginnen, dann haben wir noch eine Verwaltungskraft und auch eine Praktikantin, die eigentlich immer mit dabei ist. Und wir planen jetzt noch eine weitere Person im November einzustellen oder es ist eigentlich schon klar. Das heißt, wir werden dann zum Ende des Jahres 8 Mitarbeiterinnen sein.
Ja, immerhin. Und das wird dem Aufwand dann gerecht, damit kommt ihr klar oder ist das dann schon untere Grenze, wenn so viel Menschen kommen, oder?
Also dem Aufwand werden wir damit nicht gerecht. Ja, also das ist schon ganz klar. Aber wir versuchen uns einfach jetzt mal da einzupendeln. Das Problem ist natürlich, wenn die Finanzierung immer nur für ein Jahr gesichert ist, kann man halt auch schwer neue Leute einstellen. Also das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Wir fühlen uns in unserer aktuellen Größe ganz wohl und müssen natürlich das hohe, die hohe Nachfrage so oder so managen. Also das wäre jetzt auch nicht gedeckt, wenn wir noch 3 oder 4 Leute einstellen würden. Dann hätten wir immer noch mehr Anfragen, als wir tatsächlich bedienen können.
Ja, ja. Mhm.
Ja. Guck mal. Also wir müssen, genau, wir haben Klienten, gibt es für uns genug sozusagen. Wir müssen da nicht groß bewerben. Genau, also wir haben aktuell mehr, also ja, eben auch Warteliste, circa 20 Personen, wenn ich es richtig weiß. Und das kennen wir eben auch durchweg von anderen psychosozialen Zentren. Da gibt es auch nochmal so einen Dachverband für die psychosozialen Zentren. Das ist eigentlich überall ein Thema, dass es mehr Anfragen gibt wie Plätze. Genau, das ist einfach auch mit dieser Struktur geschuldet, dass es alles auf Projektfinanzierung basiert und dadurch die Gelder immer auch knapp sind und viel Kapazitäten auch aufs Einbringen der Gelder verwendet werden müssen. Mhm. Und genau, so schauen wir eben, was wir mit dem Begrenzten, was wir haben, Gutes tun können.
Ja, ja. Von den Räumlichkeiten passt denn das? Ich meine, ich weiß schon, wo das dann ist, aber ich glaube, da könnte es ruhig auch ein bisschen größer noch von der Fläche her sein, oder? Das durfte bei euch recht eng sein, oder?
Ja, total.
Das denke ich, ja.
Genau, das ist ja dieses alte Verkaufsgebäude. Das heißt, es ist auch sehr offen alles gestaltet. Mhm. Im Erdgeschoss gibt es zum Beispiel nur einen großen Raum. Das ist natürlich für Therapie und Beratung gar nicht so geeignet.
Ja.
Weil es einfach ja diese private, vertrauliche Atmosphäre nicht so herstellen kann. Aber genau, wir haben 2 Beratungs- und Therapieräume und wir wechseln uns gut ab. Und von dem her kommen wir damit aktuell zurecht, solange wir nicht weiter wachsen. Aber das ist jetzt vorerst auch nicht geplant.
Mhm. Na, vielleicht hört ja heute jemand zu und ist dann irgendwie geneigt, auch irgendwie uns zu unterstützen oder wie auch immer.
Radio
Free FM!
Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag sprechen wir das Psychosoziale Zentrum für traumatisierte Geflüchtete, kurz PSZ, in Neu-Ulm. Bei mir im Studio sind Simone Lehm und Katharina Schleifer heute als Gäste zu Besuch. Wir haben schon gerade ein bisschen über das Zentrum und auch über ganz grob schon ein bisschen über die Aktivität des Zentrums gesprochen. Das wollen wir aber jetzt natürlich noch ein bisschen vertiefen. Einfach mal vielleicht so, dass wir einen groben Einblick bekommen, Simone und Katharina. Wie viele Menschen sind jetzt dann bei euch, also ich vermute, ihr habt ja auch irgendwie so eine Liste oder eine Datenbank. Also wie viele Menschen sind denn bei euch schon in der Betreuung seit Anbeginn dann vielleicht durchgelaufen? Wie viele sind aktuell vielleicht gerade so in Betreuung? Und wie viele stehen auf der Warteschlange? Einfach, dass wir mal ein bisschen auch eine Größenordnung haben, wie viele Menschen ihr da also tagtäglich seht und betreut.
Ja, also ich kann es dir sagen, seit von Beginn bis zum Ende vom letzten Jahr, da haben wir die Zahlen auf jeden Fall schon ausgewertet, da waren so zwischen 100 und 120 Personen bei uns in Betreuung. Sprich, die haben Psychotherapie bekommen und psychosoziale Beratung.
Ja.
Und ja, diese Menschen haben teilweise lange Behandlungen bekommen und bekommen diese immer noch. Mhm. Das variiert sehr stark. Wir fühlen uns auch zuständig für die Betreuung der Menschen, die in der Anker-Dependance in Neu-Ulm untergebracht sind, die sogenannten bayerischen Ankerzentren. Die Menschen, die wir dort betreuen, die bekommen ein paar Termine. Die werden identifiziert, wenn sie besonders vulnerabel sind, also besonders schutzbedürftig, sprich wenn sie psychisch erkrankt sind. Da behandeln wir relativ viel in kurzer Zeit. Der Grund liegt darin, dass die meisten sehr schnell wieder aus den Ankerzentren in andere Regionen in Bayern abverlegt werden und wir dann keinen Zugriff mehr auf diese Personen haben. Dann gibt es noch Menschen, die direkt in unserem Zentrum angebunden sind. Da dauern die Behandlungen länger. Also mindestens ein halbes Jahr, kann aber auch über mehrere Jahre hinweg gehen.
Oh ja. Aha.
Genau, also wir betreuen die Menschen auch sehr lang. Uns gibt's noch nicht so lange, deshalb können wir jetzt natürlich noch nicht sagen, wie lang die Behandlungen gehen werden, aber wir kennen ja, wir wissen die Erfahrungen aus anderen Zentren.
Ja, ja.
Und vielleicht interessiert es dich auch, wo die Menschen herkommen, die
aber bei ja,
uns?
Das habe ich ja mir notiert als Freizeit. Wo kommen denn überwiegend eure
Klienten.
Ja, genau.
Also unser Hauptherkunftsland ist im Moment Afghanistan, Ukraine, Türkei und Irak. Das liegt einfach an diesem Verteilungsschlüssel, dass im Landkreis Neu-Ulm und in Bayern insgesamt einfach sehr viele Menschen aus diesen Herkunftsländern unterkommen. Und die meisten, also eine Mehrheit von den Menschen, die wir aktuell behandeln, sind Männer im Alter zwischen 18 und Mitte, Ende 30. kann man sagen. Und wir sind gerade so ein bisschen dabei, unseren Zugang für Frauen niedriger zu gestalten. Wir haben da im Moment noch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass sich vor allem die Männer selber anmelden und es kommen weniger Frauen, darin ist es auch begründet, aber der Zugang scheint auch noch schwerer zu sein. Deshalb sind wir auch im Kontakt zum Beispiel mit Frauenberatungsstellen, auch mit dem Frauenhaus und so weiter, um da unseren Zugang noch ein bisschen zu niedrigschwelliger zu gestalten.
Ja, ein Punkt, den ich vorher vergessen habe zu fragen, und zwar so die Vernetzung. Ihr habt schon das BFU angesprochen, das Zentrum für Folter Opfer hier in Ulm. Es gibt ja auch andere Institutionen, die sehr viel mit geflüchteten Menschen zu tun haben, die Flüchtlingsrat, beispielsweise Menschlichkeit e.V. fallen mir ein, und andere, jetzt am Elchen gibt es ja auch eine entsprechende Institution, die sich um geflüchtete Menschen kümmert. Seid ihr mit denen auch in diesem Umfeld irgendwo in Kontakt, im Austausch? Weil, also vielleicht oftmals das Thema Beratung wieder einhergeht mit anderen Problemen, Sorgen, Unterkunft zum Beispiel oder Sprache, wo man dann vielleicht auch mit diesen Institutionen in irgendeiner Weise eine Besserung im Sinne von besser Integration, Traumalinderung irgendwie erreichen kann. Ist das, kennt man sich und tauscht man sich aus, ergänzt sich da ein bisschen oder vielleicht auch rechtliche Beratung. Ich glaube, mit dem Flüchtlingsrat zum Beispiel, den Herr Erler kennen wir auch, der kommt dann Sonntag auch kurz wieder dann in den Lokaltermin. Also ist das auch irgendwo ein Punkt, wo euch der Austausch kommuniziert, euch gut kennt oder auf dem Netz quasi gebildet habt? Oder
ja, absolut. Ja. Ja, absolut. Das ist auch essentiell einfach für unsere Arbeit, weil man Geflüchteten rein mit psychotherapeutischer Hilfe nicht nachhaltig eine Verbesserung erzielen kann, weil die Belastungen so vielfältig sind und sich nicht nur rein auf die psychische Komponente beziehen, also nicht nur rein auf die Erlebnisse, sondern eben auch auf die aktuelle Situation. Und das ist eben oft eine psychosoziale Komponente. Also wir sind eng in Kontakt mit dem Diakonischen, also mit der Diakonie Neu-Ulm zum Beispiel, die auch kräftig häufig Leute bei uns anmelden. Wir sind aber auch mit den Helferkreisen gut vernetzt. Also die melden auch immer wieder Leute bei uns an und wir machen so ein bisschen, wir versuchen auch eine niedrigschwellige Beratung für die Helfer zur Verfügung zu stellen, weil die eben auch oft belastet sind oder vor allem auch überlastet. Also die Helferkreise leisten sehr wertvolle Arbeit und werden meinem Eindruck nach nicht stark genug auch unterstützt dabei.
Ja, das heißt auf jeden Fall, in dem Umfeld ist einfach ein größeres Netz und das ein oder andere, was ihr vielleicht in der Traumabehandlung als Problem auch erkennt, kann dann gelindert werden, indem man vielleicht aus diesen anderen Institutionen jemand hinzunimmt und dann eine gemeinsame Lösung. Ob es die Unterkunft ist, ob vielleicht die Familienzusammenführung oder what else, dass man da an der Stelle ein bisschen was erreichen kann.
Ja, also unbedingt, anders würde es gar nicht funktionieren. Ja. Also die Klienten bringen wirklich so eine Vielzahl von Themen mit. Und dann ist ja immer die Frage, was ist vorrangig und prioritär und was ist wie akut? Und gerade bei unseren Klienten, das Akuteste ist, wenn es um Abschiebung geht. Ja, also dann ist das Thema Rechtsberatung, nochmal Unterstützung über Anwälte zu holen. Mhm. Also das ist natürlich, wenn das ein Thema ist, das hat eigentlich immer Vorrang. Also Störungen haben Vorrang, wenn so eine Situation vorliegt. Ja. Aber auch beispielsweise, wenn jemand keine Tagesstruktur hat, keine Arbeit, kein Deutschkurs, dann ist es auch ein ganz wichtiges vorrangiges Thema, nach Tagesstruktur da zu unterstützen, weil das einfach auch therapeutisch keinen Sinn macht. Sozusagen da an den problematischen Gedanken oder Gefühlen zu arbeiten, was jetzt im Kleinen möglich ist, wenn sozusagen die große Struktur nicht passt.
Ja.
Deshalb geht es wirklich immer darum, erstmal so auf vielen verschiedenen Ebenen zu schauen, wo steht die Person, wie ist sie verortet, wo braucht sie welche Unterstützung, was können wir intern, wo können wir intern was leisten über Sozialarbeit und wo sind unsere Expertisen und wo vermitteln wir auch weiter. Also das ist bei jedem Klienten bei uns das Thema.
Okay, verstanden. Die Menschen kommen dann überwiegend von selbst zu euch oder werden dann von anderen Institutionen weiterempfohlen, weitergeschickt? Oder wie ist das? Oder finden die wirklich oder kriegen die wirklich Informationen, dass es eben sowas gibt und dass man sich da hinwenden kann? Oder wie klappt oder klappt das auch nicht? Weil ich meine, wer jetzt hierher kommt, ist erstmal in einem fremden Land und ziemlich wahrscheinlich überfordert, weiß überhaupt nicht, wo, wie, was, wen ansprechen, spricht die Sprache nicht, um dann jetzt aber vielleicht ja, auch einen Hinweis zu bekommen, wenn man, irgendwer muss überhaupt mal erkennen, dass vielleicht dann auch ein Problem vorliegt, ob der selber das erkennt oder die oder der, oder ob das jemand dann aus dem Umfeld betreuender Seite ist. Irgendwer muss ja dann auf jeden Fall diesen Kontakt herstellen oder die Empfehlung aussprechen, oder finden die Menschen doch von alleine zu euch? Wie geht das üblicherweise eurer Erfahrung nach?
Ja, also das ist ganz erstaunlich. Wir haben eine hohe Anzahl, wir haben um die 50% an Selbstanmeldern, also Personen, die selber eine E-Mail schreiben oder selber bei uns anrufen, um sich anzumelden. Das ist recht ungewöhnlich. Mhm. Wir kennen die Erfahrung aus anderen PSZ, dass eher die Ehren- und hauptamtlichen Helfer diejenigen sind, die die Menschen anmelden. Wir können es uns selber nicht so recht erklären, wie die alle auf uns aufmerksam werden. Aber es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir am Anfang gut uns vernetzt haben. Und ja, aber eben auch in Bayern gibt es ja auch flächendeckend die Migrationsberatung und die Flüchtlingsberatung. Und da ist es einfach so, dass die ja, die gut an uns verweisen und die Menschen das oft auch selber schaffen, dann bei uns anzurufen. Das freut uns sehr.
Mhm. Aber es ist ja wahrscheinlich auch schon eine Hürde, dass jemand dann quasi sich als mit einem Problem dann meldet und nicht irgendwie sagt, ja, das interessiert halt keinen zu interessieren, das fresse ich in mich rein sozusagen. Und ihr habt ja gesagt, das sind überwiegend auch junge Männer und das ist ja eher so gerade auch eine Klientel, wo man sagt, die gehen vielleicht nicht ganz so schnell mit dem Problem auf irgendeine psychosoziale irgendwo Beratung zu, sondern ja, verdrängen es vielleicht, um es mal so zu sagen.
Ja, also das ist wirklich ein ganz großes Thema. Das hat mir jetzt tatsächlich erst vor ein paar Tagen ein Dolmetscher auch wieder zurückgemeldet aus Afghanistan, dass allein dieses ich ringe mich durch und melde mich da an, oft für viele schon ein Zugeständnis ist von ich bin verrückt.
Ja.
Ja, also ganz viele kommen mit dieser Idee, genau, dass wirklich, also sie erleben sich als so verändert zu dem, wie es ihnen in ihrer Heimat ging oder wie es ihnen vor den traumatischen Ereignissen erging, dass sie das Gefühl haben, sie sind ein anderer Mensch, sie haben so starke auch Probleme, also die Symptome sind stark, aber auch es gibt da so wenig Erklärungen für sie und sie haben wenig Wissen darüber und es gibt eine starke Stigmatisierung, gerade auch in diesen Kulturen, in den Communities, dass es wirklich ein ganz, ganz großer Schritt für sie bedeutet, sich dazu zu gestehen, dass sie Hilfe brauchen. Das heißt, viele haben schon einen langen Leidensweg auch hinter sich und es sind schon oft auch eben dann die sehr stark Belasteten, die sich an uns wenden. Und dann gibt es so ein paar Themen, mit denen man sie ganz gut abholen kann, zum Beispiel mit Schlafproblemen. Das ist so ein erstes Thema, wo man dann relativ gut drüber sprechen kann. Aber genau, es ist wirklich auch für viele so, dass man erstmal viel aufklären und beschreiben muss, woher das eigentlich kommt, ihre Schwierigkeiten, dass das erstmal nichts mit ihnen als Person zu tun hat, sondern also wir sagen gerne, nicht sie sind verrückt, sondern die Umstände, in denen sie waren, sind verrückt oder sind die sie zu der Person auch gemacht haben, dass es nicht in Ordnung war, was sie erlebt haben, aber dass es ihre Reaktionen auch ganz normal sind und es vielen anderen so geht. Also das ist auch eine ganz wichtige Arbeit, die wir da leisten müssen, bevor sich auch jemand dann auch weiter öffnen kann.
Ja.
Radio Free FM.
Wow.
So, wir sind zurück. Musikpause schon wieder passé. Hier an der Plattform heute Nachmittag mit dem psychosozialzentrischen. Oh, ihr sagt es selber nochmal. Psychosozialzentrum. Genau. Für traumatisierte Geflüchtete. Denn dann sage ich nochmal ganz kurz im Studio. Heute sind meine Gäste:
Katharina Schleifer
und Simone Lehner.
So ist es. Und wir haben schon ein klein bisschen jetzt auch über, sag mal, die Ausgangsbasis, welche Menschen kommen woher und auch ein bisschen angesprochen, wie lang die unter Umständen bei euch in der Betreuung sind. Lass uns mal einfach ein bisschen so über die Problematik von Traumatisierung sprechen. Die Leute, ihr habt gesagt, kommen überwiegend aus Afghanistan, aus Syrien, also aus Gebieten, Kriegsgebieten, aus schwierigen Gebieten und haben wahrscheinlich ja eine sehr lange Fluchtgeschichte zum Teil über verschiedene Etappen hinweg. Also was sind jetzt so die Sachen, die mehr zu hören bekommen? Traumatisiert durch die Flucht, traumatisiert durch die Erlebnisse im Ursprung oder im Heimatland oder auch traumatisiert, sag ich mal, durch Ankunft hier in einer völlig fremden Welt, andere Sprache, andere Kultur, andere Religion, mehr Bürokratie und anderes Verwaltungsmanagement, sage ich mal, als vielleicht in Ländern wie im Herkunftsland, wo das vielleicht gar nicht existiert. Was sind jetzt so, also ist ganz unterschiedlich oder klassisch immer wieder ähnliche wiederholende Muster an, ja, an Trauma oder an Problemen, die ihr dann euch anhört oder die ihr dann erfahrt?
Ja, also ich würde als vorrangig tatsächlich die Schwierigkeiten hier in Deutschland erstmal benennen wollen. Mhm. Auf der einen Seite schon auch andere Erwartungen da sind zu dem, wie es, was sie für eine Situation dann hier vorfinden. Also es ist sehr viel als Enge und Einschränkung auch empfunden wird. Also dass zum Beispiel Bildungsabschlüsse jetzt nicht so einfach anerkannt werden und man nicht arbeiten kann, nicht in dem Beruf arbeiten kann, den man eigentlich gelernt hat. Dass man genau den Ort, wo man wohnt, nicht auswählen kann, deshalb beispielsweise nicht zur Familie, die schon in Deutschland ist, einfach ziehen kann,
ja.
Dass man da eingeschränkt wird, dass man vielleicht eben in einem Dorf leben muss, wo dann nur zweimal am Tag ein Bus fährt und man eben keinen Führerschein hat und dann eigentlich nicht mobil ist und auch beispielsweise Schwierigkeiten hat, in den Deutschkurs zu kommen und zu fahren. Für viele erleben das wirklich so, dass die Situation hier in Deutschland für sie ein sozialer Abstieg ist. Mhm. Also, dass sie sozial besser gestellt waren in ihrem Heimatland, dass sie da bessere soziale Teilhabe hatten, eben den Zugänge hatten auch zum System. Und hier in Deutschland wird vieles ihnen tatsächlich sehr erschwert. Und das ist für viele mit großen Fragezeichen dann belegt, weil sie das nicht verstehen, warum das denn jetzt hier für sie so schwierig ist. Also ich höre ganz oft, ich möchte einfach ein normales Leben führen.
Ja.
Das heißt, ich möchte mit meiner Familie zusammenleben. Ich möchte eine Arbeit machen, nicht mal mit dem Anspruch, dass sie mir Spaß macht, sondern einfach eine Arbeit, um meine Familie zu ernähren. Und ich möchte genau darüber hinaus vielleicht noch Freunde treffen und damit wäre ich dann schon zufrieden. Genau, und das wird eben auch, dass diese Asylverfahren unglaublich lang sind und wirklich viele, viele unserer Klienten über Jahre schon in Deutschland sind und keinen gesicherten Aufenthalt haben oder immer nur für eine begrenzte Zeit einen Aufenthalt haben, haben sie da einen Dauerstress im Hintergrund. Also das belastet sie extrem. Auch die Zugänge zu Deutschkurs und Arbeit sind zum Teil sehr schwierig, auch eben dann je nach Aufenthaltsstatus. Und es gibt dann einfach auch viele, viele Auflagen, die erfüllt werden müssen. Mhm. So dass sie sich sehr beschnitten oft fühlen und auch dieses Gefühl, gar nicht so sorgen zu können, beispielsweise für ihre Familie, wie sie sich das wünschen oder was auch die Ansprüche sind,
ja.
Ihre eigenen.
Vielleicht noch als Ergänzung, also ich kann das voll unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Menschen, die hierher kommen, die brauchen vor allem erstmal eins und das ist Sicherheit, um sich erholen zu können von dem, was sie erlebt haben und um hier anzukommen und sich hier dann auch vielleicht auch als Heimat, als neue Heimat etwas aufzubauen. Und das fehlt einfach. Also die Menschen, die hierher kommen, die sind in Sorge, die können keine Sicherheit empfinden. Und solange diese äußere Sicherheit nicht gegeben ist, haben wir keine Möglichkeit, an der inneren Sicherheit zu arbeiten.
Ja.
Und das ist eben das große Problem, mit dem wir erstmal konfrontiert sind in unserer Arbeit.
Der Punkt ist ja auch, was ihr angesprochen habt, dass die Asylanträge so lange dauern.
Ja.
Und während der Zeit dürfen die Menschen ja auch nicht arbeiten. Das heißt, dann kommt jemand mit einer guten Qualifikation, der vielleicht hier sogar einen guten Job machen könnte, weil wir ja nur wirklich anstelle viel, viel, vielfach völlig unterbesetzt sind und Menschen benötigen. Ärzte höre ich zum Beispiel, kommen auch, die dann hier nicht arbeiten dürfen, aber eigentlich einen guten Dienst machen könnten oder gute einfach ja was beisteuern können im gesellschaftlichen Umfeld. Und die werden natürlich dann auch unruhig oder deprimiert, dass sie im Prinzip dann nur in ihrer Unterkunft dann auf einen Asylantrag oder den Entscheid warten und dann nicht wirklich die Zeit in dem Sinne, den sie vielleicht den Anspruch haben, auch effizient nutzen zu können, das nicht tun können. Vielleicht noch Probleme haben im Umfeld. Ich höre, das ist ja auch immer wieder Spannung aufgrund natürlich auch von Unzufriedenheiten und anderem in den Unterkünften gibt, dass natürlich die Unterkünfte an sich bescheiden natürlich sind, dass das Sprachproblem wahrscheinlich dann auch noch dazukommt. Ich weiß nicht, ob die Leute die haben schon einen Anspruch, glaube ich, zumindest auf einen Sprachkurs, oder?
Ja, das ist schon. Mittlerweile gibt es einen Anspruch für alle. Allerdings ist das Problem, dass die die Verfügbarkeit von den Sprachkursen nicht so gut ist, wie sie sein sollte. Also es gibt viel zu wenig Plätze für die Menschen. Mhm. Die müssen lange warten. Also zu dem, was du gesagt hast, habe ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel vielleicht auch. Also seit die Taliban die Macht übernommen haben in Afghanistan, daraufhin sind sehr viele Afghanen zu mir gekommen, die hoch ausgebildet waren. Also das waren Journalisten, das waren Unternehmer, die bei mir saßen, die depressive Symptomatik entwickelt haben. Und zwar nicht, weil sie traumatisiert waren von ihren Erlebnissen, sondern weil sie hier in Deutschland angekommen sind und plötzlich in einer ganz anderen Welt gelandet sind. Und diesen Status, den sie hatten, diese Kompetenzen, die sie mitbringen, gar nicht gesehen wurden. Und die waren dann in einer Behandlung bei uns wegen depressiven Symptomen. Und das hat mich schon sehr erstaunt, wie gravierend das auch sein kann. Also die Menschen leben in 8-Bit-Zimmern, und mit anderen, die aus einem unterschiedlichen Kulturkreis kommen, die ganz andere Gewohnheiten haben, die ganz andere Sprachen sprechen, in Stockbetten zu 8 auf einem Raum, der so groß ist wie hier.
Das erinnert mich ein bisschen an die Grundausbildung bei der Bundeswehr. Das sind auch 8.
Das ist wirklich. Man kann da finde ich mitfühlen. Also man stellt sich vor, wir gehen jetzt in ein anderes Land. Ich bin eine Sozialarbeiterin und hier gut ausgebildet und das fällt plötzlich alles weg. Also ich bin plötzlich nichts mehr wert. Es ist schon hart zu verkraften.
Ja, in Bezug auf natürlich sowas wie Anerkennung und der Asyl ist sowieso natürlich schwierig. Ich weiß, die ganzen Dokumente, wenn jetzt einer sagt, ich habe die Qualifikation, erst entweder fehlen vielleicht die Dokumente und was weiter natürlich dann auch die zu verstehen, zu übersetzen. Ich weiß, das ist ja alles eine Kugel vor, das muss ja dann zertifiziert übersetzt werden und dann verifiziert werden, ist das dann adäquat einer deutschen Ausbildung, darf der damit arbeiten oder nicht. Das ist ja alles ein ganz schwieriges Unterfangen.
Ja, total. Also es ist auch ganz schwierig, erstmal rauszufinden, wer hat überhaupt einen Anspruch, also wer kann überhaupt seine Unterlagen einreichen und anerkennen lassen.
Ja.
Also da gibt es schon allein Unterschiede nach Herkunftsland auch beispielsweise. Das hängt auch immer mit den Bleibeperspektiven zusammen. Also Menschen, die hier eine schlechte Bleibeperspektive haben, weil die Anerkennungsquote für ihre Herkunftsland unter einem gewissen Prozentsatz liegt, die haben teilweise gar nicht das Recht, das hier machen zu dürfen. Also solche Regeln, die dann einfach nicht nachvollziehbar auch sind.
Ja. Wird eigentlich von irgendeiner Seite der Verantwortlichen, jetzt auch von der Politik, mal nachgefragt oder bekommt die an der Stelle halt auch nur bestimmte Vorgaben oder erkundigt sich dann schon mal jemand, der auch vielleicht im Entscheidenden, an entscheidender Stelle sitzt und nachher auch über Themen, die so vor, wie Bayern kommt immer Stichwort die Obergrenze und so weiter, das immer in den Raum gestreut wird. Erkundigen Sie sich auch mal über die tagtäglichen Erfahrungen, Erkenntnisse, die ihr habt oder wie ist denn da die Kommunikation? Vielleicht diejenigen, die vielleicht auch in dem Sinne andere Weichenstellungen vornehmen könnten oder auch mehr Ressourcen ins Thema hineinbringen. Gibt es da eigentlich irgendwie einen Austausch, einen gedanklichen, also ganz konkret auch zu Parteien und staatstragenden Instanzen, die an der Stelle dann auch vielleicht notwendig sind, um irgendwie Abhilfe zu schaffen, dass sich solche Spannungen oder solche Problemfelder oder solche Dinge gar nicht in der Form aufbauen?
Also wir haben auch eine Lobby, auch wenn es eine kleine ist im Vergleich zu anderen Branchen.
Ja.
Und zwar gibt es, das hat meine Kollegin vorhin schon angesprochen, die Bundesarbeitsgemeinschaft für psychosoziale Zentren. Mhm. Und da sind wir gerade dabei, Mitglied zu werden, weil wir ja noch relativ neu sind. Und die haben schon ganz klar den Auftrag, auch zu sammeln, was passiert in den psychosozialen Zentren, was für Erfahrungen sammeln dort die Mitarbeiter und das dann in politische Forderungen auch umzusetzen.
Mhm. Ja. Also ein bisschen Austausch oder ein bisschen eine Interessensvertretung gibt es.
Würde ich so sagen.
Ja. Okay. Ihr habt vorgesagt, es kommen Menschen überwiegend aus Afghanistan, Syrien. Ein Wort, Ukraine ist noch nicht gefallen. Kommen auch Menschen aus der Ukraine?
Ah, okay. Ich glaube, das hatte ich gesagt. Vielleicht habe ich es vergessen. Also Ukraine ist
oder
auch
nicht im Kopf.
Genau,
ich
bei den
halt
drei.
Die zwei Stichworte, nicht dann irgendwo ist mir aufgefallen, ja.
Also bei unseren Top 3 Herkunftsländern, die wir behandeln in unserem Zentrum Herkunftsländer, also Klienten aus Herkunftsländern, ist die Ukraine auch mit dabei. Und wir erleben schon die Geflüchteten aus der Ukraine auch als belastet, aber jetzt nicht in dem Sinne, in dem unsere anderen Klienten belastet sind, weil einfach die Sorge vor einer Abschiebung wegfällt und das macht einen riesen Teil an der Belastung auch aus. Mhm. Und die bekommen, die Bürokratie ist immer noch für die Menschen sehr, sehr hoch und sehr nicht nachvollziehbar. Aus unserer Perspektive haben die es auf jeden Fall einfacher. Sie kriegen direkt einen Titel, sie haben einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt. Das merkt sich, also für mich ist es schon in der Arbeit deutlich spürbar, was natürlich nicht bedeutet, dass die Menschen, die zu uns kommen aus der Ukraine, nicht auch belastet sind durch die Rahmenbedingungen.
www.freefm.de
Die Plattform Radio Free FM heute Nachmittag mit dem, ihr sagt nochmal, wer da ist.
Katharina Schleifer.
Und Simone Lehner.
Genau, vom Psychosozialen Zentrum für traumatisierte Geflüchtete. So, das war auf jeden Fall nochmal ganz kurz für alle, die später eingeschaltet haben, die Info. Wir haben noch ungefähr 11 Minuten, wollen noch ein bisschen über eure Arbeit noch ein bisschen sprechen. Auch so das, was vielleicht für euch das Besondere daran ist, diese Arbeit zu machen. Und vielleicht so vorweg von mir noch die Frage, ist das nicht manchmal sehr schwer und auch belastend? Also wenn man jetzt ständig eigentlich hört, was andere Menschen doch an schlimmen Dingen erlebt haben, war es einfach ein Problem, auch natürlich auch bei uns in der Gesellschaft, irgendwo da ist an Schwierigkeiten. Ist es nicht manchmal so, dass man denkt, es ist alles so schwer zu verdauen und schwierig? Wie kommt ihr damit zurecht?
Ja, also es ist ganz richtig, dass es total wichtig ist für uns, unsere Klienten erstmal sehr gut zuzuhören und ihnen auch viel Raum zu geben, dass sie sich gehört und gesehen fühlen, auch in dem, was für sie schwer ist. Und gleichzeitig ist es für unseren Ansatz auch ganz wichtig, dass wir nicht in die Problemtrance verfallen, sondern die Klienten sollen ja auch bei uns erleben, also einen positiven Unterschied erleben zu dem, was so in ihrem Alltag oder was in ihnen innerlich abläuft, dass es da dass es auch andere Wege und Umgangsformen gibt. Und ich habe da dieses Bild von auch dem, wie unser Gehirn funktioniert, dass ja wir immer das, was wir viel nutzen, das funktioniert gut. Und wenn wir jetzt sozusagen viel über die Probleme sprechen, dann kann das auch quasi viel werden und dann wird gerade dieses Depressive oft noch stärker. Das heißt, das Ziel ist eigentlich, dass wir alles, was gelingt, was positiv ist, Situationen, die als gut und schön wahrgenommen werden, dass die auch zu Wort kommen und dass wir darüber sprechen und die suchen, uns da auf die Suche begeben, damit diese Pfade, die im Gehirn oft eben nur so schmal sind und wo der Zugang nicht mehr so gut da ist, dass die wieder breiter werden, dass so dünne Trampelpfade auch wieder zur Autobahn werden können. Als Grundlage dafür, dass die Klienten auch wieder mehr Positives erleben, weil immer wenn sie etwas Positives erleben und schildern, ist in dem Moment weniger Belastung und kein traumatisches Erleben da.
Tauscht ihr euch untereinander dann auch über einzelne Fälle aus, dass man sich auch selber ein bisschen ergänzt, selber nochmal eine beurteilende Einschätzung auch nachher eben dann in der daraus folgenden Therapie, den Maßnahmen ein bisschen einstellt und da wird es dann vielleicht auch sogar dokumentiert, dass im Prinzip zu jedem Case im Prinzip eine Doku da ist, wie ist das Schicksal, wie war die Reise, wie ist aktuell die Situation und. Wie ist das?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch wesentlich für unsere Arbeit, dass wir im Austausch miteinander sind. Wir haben einmal in der Woche auch eine Intervision, nennt sich das dann, Intervision, das bedeutet, dass wir als Fachpersonen Fälle einbringen und quasi uns einen Input von den Kollegen holen, mit einem Anliegen quasi als Therapeut oder Berater. Wenn man eben eine Frage hat zu einem Fall, da inhaltlich nicht weiterkommt oder einfach auch Anregungen von Kollegen sucht, oder ich jetzt als Therapeut mit sozialarbeiterischen Themen konfrontiert bin, dann kann ich mir da einen Input holen. Und das ist ganz wichtig. Und so werden die Klienten auch eigentlich immer vom ganzen Team getragen auch.
Ja, da ist es immer sehr hilfreich, dass wir multiprofessionell sind. Das bedeutet, wir sind eben Psychologen und Sozialarbeiter und wir haben auch unterschiedliche therapeutische Schulen, in denen wir ausgebildet sind. Und da ergänzen wir uns sehr, sehr gut und schaffen es immer wieder, den Blick wieder aufs Positive zu richten. Und deshalb wäre meine Erfahrung schon auch, dass die Arbeit eine sehr schöne ist und eben nicht primär eine belastende. Die Menschen, die zu uns kommen, die kommen freiwillig, ja, die wollen da sein. Wir merken sehr schnell, dass wir eine sehr enge Vertrauensfreundschaft liebevolle Beziehung auch aufbauen können und dass wir sehr schnell auch erste Fortschritte sehen. Also die Menschen, die werden sehr schnell, wir nennen das selbst wirksam, also dass sie einfach mehr Kontrolle haben über ihr Leben und über auch ihre eigene Wahrnehmung und über ihre Symptome zum Beispiel. Und das macht uns sehr Freude, das zu begleiten. Und was dazu eben auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass wir unsere Klienten als Überlebende sehen und nicht als Opfer. Und wir fragen weniger, was ist dir alles Schlimmes passiert, sondern mehr, wie hast du das überhaupt überlebt? Wie hast du das geschafft? Und wenn wir so mit den Menschen sprechen, dann kommen ganz viele Kompetenzen zum Vorschein. Und dann ist es eine sehr, sehr schöne Arbeit und das merken die Menschen. Also ich kann da nur dafür plädieren, dass man in Kontakt geht mit Geflüchteten und ein offenes Ohr hat. Und genau, was wir eben wenig machen, ist Tipps zu geben, weil wir davon ausgehen, dass die Menschen eigentlich selber die Experten sind für ihre Situation und dass wir helfen können, diese Kompetenzen auszugraben, aber dass wir nicht die Lösung kennen für ihre Probleme. Und ich denke, wenn man so in Kontakt geht, dann schafft man es auch sehr schnell, eine gute Arbeitsbeziehung auch hinzubekommen.
Mhm. Ja. Wie lange normalerweise würdet ihr sagen, dauert dann so eine begleitende Behandlung? Ihr sagt schon, das eine ist eine Kurzzeit, vielleicht ein, zwei Sessions oder Sitzungen, das andere könnte bis Jahre sein. Es geht so Erfahrungen wahrscheinlich so ungefähr. Redet man da von Monaten oder die Menschen, die ihr bis jetzt so eben hattet? Oder war das quer, man kann das so gar nicht pauschalisieren?
Ja, also es geht schon über Monate oder bis hin zu Jahre. Also wenn es nur ein, zwei Sitzungen sind, dann ist es eher so, dass es eher um eine Weitervermittlung geht oder die Person andere Vorstellungen hatte, man nicht zusammenkommt. Aber wenn die Person ankommt bei uns, genau, dann braucht es wirklich, wir arbeiten ja meist auch mit Dolmetscher erstmal darum, sich da einzufinden in das Gefüge, voneinander als sich kennenzulernen, die haben ja oft auch gar keine Vorstellung davon, was eigentlich Psychotherapie bedeutet. Das muss man erstmal erklären.
Ja.
Also es muss erstmal wirklich so auch eine Arbeitsbeziehung und eine Beziehung wieder aufgebaut werden. Es sind ja schon auch Klienten zum Teil, die sehr misstrauisch sind, weil sie einfach auch mit anderen Menschen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und es braucht natürlich Zeit, bis sich so auf einer Beziehungsebene dann auch wirklich ein Vertrauen auch entsteht.
Mhm.
Und wenn, dann sind es eben oft auch ganz essentielle Themen, die Klienten ja eben mitbringen, Thema Abschiebung, Bedrohung der Familie in der Heimat. Und dann, wenn wir dann so an so ganz wichtigen existenziellen Themen dran sind, dann schafft es natürlich auch unglaublich viel Nähe mit den Klienten. Und wenn es gelingt, dass wir da unterstützen, entsteht eine große Dankbarkeit und dann natürlich auch der Wunsch, dass das weitergeht. Das heißt, zum Teil bauen sich dann wirklich auch sehr intensive Beziehungen auch auf. Und dann ist es eher das Thema dann, genau, wenn wir viel ein Stück gemeinsam gegangen sind mit den Klienten, wie sich dann die Wege auch wieder gut trennen können.
Ja,
also das ist dann auch ein Thema für uns, wo wir jetzt aktuell zum Beispiel überlegen, eine ehemalige Gruppe zu machen oder auch die Klienten miteinander zu vernetzen. Wir wollen jetzt vermehrt auch Gruppenangebote machen, dass einfach auch, also so ein hoher Wunsch auch nach Sozialkontakten ist auch da. Und das können Sie sich vorstellen, wenn da jemand alle ein bis zwei Wochen eine Stunde Zeit hat mit Dolmetscher, dann will man das als Geflüchtete eigentlich nicht verlieren und aufgeben, sondern ist es für die was ganz Wertvolles. Und dann geht es auch darum, das wieder umzuleiten, wie so im natürlichen privaten Umfeld auch so Kontakte aufgebaut werden können. Und das sind natürlich alles Prozesse, die viel Zeit auch in Anspruch nehmen und die nicht so von heute auf morgen gehen.
Mhm. Soziale Isolation ist ein Riesenthema und Geflüchtete, die zu uns kommen, die wünschen sich eigentlich eine Familie und gerade die eben ihre Familie nicht mehr haben, nicht mitbringen konnten oder vielleicht auch komplett verloren haben, da sind wir in einer herausfordernden Situation, weil wir professionelle Helfer sind und uns ja auch über unsere Professionalität auszeichnen, aber auch eigentlich diesen Wunsch nach Familie ganz deutlich spüren und da versuchen wir eben eine gute Lösung zu finden. Genau.
Ja, so auf die Schnelle noch, wenn es irgendjemand gibt, der euch was Gutes tun kann, gibt es irgendwen, den ihr und was ihr vielleicht dringlichst benötigt?
Ja, also wir benötigen Geld. Also es gibt auch eine Homepage, auf der man auch einen Link findet, wo man auch gerne spenden kann. Diese Spenden kommen zugute. Davon können wir kein Personal einstellen, aber davon können wir zum Beispiel die Fahrtkosten bezahlen für Menschen, die von weit her kommen und sich das nicht leisten können, zu uns ins Zentrum zu kommen. Und da wären wir sehr dankbar und da zählt wirklich jeder Euro.
Mhm.
Ja. Und genau, mittelfristig brauchen wir eventuell auch neue Räumlichkeiten.
Ja.
Genau, also auch jetzt in Neu-Ulm tatsächlich sollte das sein, aber genau, diese Sportzone ist eben nur begrenzt, steht er uns zur Verfügung. Also auch da wären wir natürlich dankbar, wenn uns jemand unterstützen kann.
Mhm. Ja, gut. Und man kann sich auf jeden Fall gegebenenfalls telefonisch oder über Kontakt auf der Website bei euch melden.
Genau, wir haben eine Homepage.
Sag die ganz kurz die URL.
www.psz-neu-ulm.com.
Schön. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Wir können das Gespräch sicherlich noch 2 Stunden fortsetzen. Aber, die Nachfolgesendung ist schon erwartet im Studio 2. Insofern sage ich euch ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da wart und wir ein bisschen mehr über eure Arbeit, über euch erfahren konnten. Mein Name ist Michael Trost, Moderation, und ihr wart, ich sage mal kurz euren Namen.
Katharina Schleifer
und Simone Lehner
vom Psychosozialen Zentrum für traumatisierte Geflüchtete. Das war die Plattform für heute. Wir sagen gemeinsam Tschüss und auf bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.